Psalm 23 hat es mir angetan in diesen Wochen und ich würde ihn gern noch mal lesen in voller Länge nach der neuen Genfer Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Und jetzt kommt der Vers des heutigen Tages. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Heute der fünfte Teil bei der Betrachtung von Psalm 23. Der 23. Psalm ist ja ein Psalm gegen den Stress. Also wenn es irgendein Psalm gibt gegen den Stress, das wäre auf jeden Fall der 23. Und das ist also heute aktueller denn je, wo wir so viel Stress haben im Leben. Unsere Prüflinge haben viel Stress gehabt. Heute sehen sie großen Teil schon etwas erlöster aus. Aber im Grunde genommen ist es aktuell. Stress kennen wir alle. Stress hat ganz unterschiedliche Ursachen. Dem einen ist die Sorge ein großer Stress, der andere hat Ängste, wieder ein anderer, ja, da ist Sünde in seinem Leben und das verfolgt ihn. Wir waren im Urlaub in Frankreich in den vergangenen Wochen und auf der Hintour haben wir einen Abstecher gemacht in einen kleinen Ort, der Oradour heißt, in Westfrankreich. Oradour war im Zweiten Weltkrieg ein Ort mit 642 Einwohnern genau. Und 1944 kam eine SS-Einheit, hat das Dorf umstellt, hat alle männlichen Bewohner erschossen und den Rest der Bevölkerung in die Kirche getrieben und die Kirche angezündet und das ganze Dorf angezündet. Und das Dorf, so wie es 1944 war, liegt heute so da. Man kann da durchgehen, durch die rauchgeschwärzten Trümmer, die ganzen technischen Geräte, die Autos stehen noch da und sind Schilder angebracht. Hier wohnte sowieso Friseur und so weiter. Erschütternd. Und ich stelle mir vor, wie die SS-Leute mit dieser Schuld leben mussten. Und ich kann mir es nicht anders vorstellen, als dass sie einen ganz großen Stress hatten für den Rest ihres Lebens. Auch Sünde kann Stress verursachen. Orientierungslosigkeit, die Unfähigkeit, sich zu entscheiden. Folge: Stress zehrt an unserer Substanz. Stress nimmt uns alle Lebenskraft und alle Freude. Es macht unser Leben schwer. Es lastet auf uns. Von daher ist ja der Wochenspruch ganz gut geeignet, wenn Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, vielleicht auch die ihr gestresst seid. Ich will euch erquicken. Auf welchen Stress ist nun Vers 5 die Antwort? Du deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Stress verursacht durch Feinde. Stress verursacht durch Menschen, die uns das Leben schwer machen. Was ist ein Feind? Ein Feind ist jemand, der uns mit Hass begegnet. Im Psalm 23 geht aus diesem Wort hervor, das ist der Bedrücker, der einen bedrückt, der das den Lebensraum einengt und es wirklich schwer macht. Das ist nicht jeder so wie die Malerkolonne, die hier fröhlich zum Fenster rein grüßt. Ja, es wäre schön, wenn das Leben so wäre. Leider ist es nicht so. Menschen, die unsere Fehler gegen uns verwenden. Oft geben wir gar nicht zu, dass wir Feinde haben. Das liegt ja auf der Hand, weil natürlich jeder denkt, naja, wenn einer Feinde hat, dann wird das schon seine Ursache haben. Und das geben wir nicht gerne zu. Wir sind tief verunsichert. Vielleicht haben die ja doch ein bisschen recht. Menschen, die uns vertreiben, verleumden oder berauben wollen. Jeder hat irgendwann Feinde. Feinde gehören zum Leben dazu. Ganz ehrlich, wer Christ wird, hat dadurch, durch diesen Schritt Christ zu werden, nicht weniger Feinde, eher mehr. Ein ganz banales Beispiel für den Stressfaktor Feindschaft ist mir diese Woche über den Weg gelaufen, und zwar im Fernsehen und in der Zeitung. Wir haben ja die Europameisterschaft im Moment. Viele von uns verfolgen das sehr aktiv mit. Und da wird nicht nur gespielt und gekickt, da wird auch viel diskutiert. Mario Gomez zum Beispiel war in den Schlagzeilen. Da war einer, der Mehmet Scholl, der stellte ihn öffentlich in Frage. Der sagte, der läuft nicht genug, den müssen wir drehen, damit er keine Druckstellen kriegt. Da kann man sagen, naja, das soll dem Gomez doch egal sein, der soll ja nur Tore schießen, das ist alles, was er braucht. Aber es hat ihn sehr bedrückt. Und im Fernsehen wurde dann ein anderer Ex-Fußballer, der Oliver Kahn, gefragt, wie er dazu denkt. Und Kahn sagte, öffentliche Diskussionen über die eigene Person zehren unglaublich an der Substanz. Da dachte ich, hallo, wenn das so ist, dann verhindert ja der Scholl, dass der Gomez die Tore schießt. Also das ist ja der Hammer. Da sind wir wieder bei Psalm 23, vor den Augen meiner Feinde. Jeder von uns hat dann und wann Feinde. Vielleicht habt ihr jetzt in diesem Moment, ist euch das sehr bewusst, ihr habt Feinde. In eurem engsten Umfeld, an der Arbeitsstelle, viele steigen aus diesem Grund aus, können nicht mehr, sind fertig. Wie gehen wir mit der Situation um, wenn alle diplomatischen Möglichkeiten erschöpft sind? Wie würden wir den Satz vor den Augen meiner Feinde, Pünktchen, Pünktchen, zu Ende bringen? Vielleicht so. Laufe ich einfach davon. Vor den Augen meiner Feinde laufe ich einfach davon. Bei Gefahr haben wir ja oft diesen Fluchtimpuls. Nicht sie weg. Reif für die Insel. Hin zur Insel, wo natürlich keine Feinde sind, ist ja eine unbewohnte Insel. Das ist erfolgversprechender als Kampf. Kein Zufall, dass alle Außentüren in öffentlichen Gebäuden nach außen aufgehen. Das ist sehr sinnvoll. Und es mag manchmal gut sein, besonders im Umgang mit Machtmenschen, die Flucht zu ergreifen oder vielleicht mit kontrollierenden Eltern. Aber meistens geht es nicht. Wir stehen in bestimmten festen Beziehungen und können nicht einfach so abhauen. Vor allem nicht durch Flucht in den Alkohol zum Beispiel, durch Abtauchen in die Spielfilmwelt, durch Drogen, durch Scheidung oder durch Reisen. Das sind alles Fluchtwege, die nicht geradeaus gehen, obwohl sie zuerst geradeaus zu gehen scheinen. Das sind Fluchtwege, die ringförmig sind. Wir laufen in einen Tunnel hinein und merken gar nicht, wie wir einen Dreher machen und am Ende des Tunnels genau wieder da rauskommen, wo wir am Anfang reingelaufen sind. Ein Irrweg. Flucht ist kein Weg. Montags steht der gestresste Lehrer nach durchzechtem Wochenende wieder vor derselben aufsässigen Klasse, mit der er nicht fertig wird. Oder zweitens, ich verstecke mich. Ob das weniger an der Substanz zehrt, wenn ich mich verstecke, wenn ich mich ganz klein mache. Es war doch die Absicht, dass Gott mich als Mensch geschaffen hat und nicht als Maus. Dritte Möglichkeit, schlage ich zurück. Kampfimpuls, der siegt über den Fluchtimpuls. Ja, bei dem einen siegt mir der Fluchtimpuls, bei dem anderen mir der Kampfimpuls. Er stellt sich auf, macht sich ganz groß. Na wartet, ich mache euch klein, wie du mir, so ich dir. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Wie war doch noch der Jahresspruch vom vorigen Jahr? Erinnert ihr euch noch? Weiß das noch jemand? 2011? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das Zurückschlagen verwehrt uns, unser Herr. Und letzte, also es gibt sicher ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber ich bin eigentlich nur auf diese vier jetzt so gekommen. Sicher gibt es ganz viele Möglichkeiten. Die vierte Möglichkeit, bin ich sehr besorgt. Wie war das noch mit der Sorge? Die Sorge ist der Versuch, Dinge zu kontrollieren, die nicht zu kontrollieren gehen. Also ein aussichtsloses Unterfangen. Feinde lassen sich nicht kontrollieren. Sich sorgen heißt im Grunde genommen, ich spiele lieber Gott. Aber wir sind nicht Gott. Wir haben nicht seine Möglichkeiten. Und wir müssen scheitern bei dem Versuch, uns Sorgen zu machen, das Unkontrollierbare unter Kontrolle zu haben. Es macht es nur noch schlimmer. Wenn ich jetzt mal diesen ganzen Sack zusammenbinde, diese vier Sachen, die ich aufgezählt habe, die für ein Heer von Möglichkeiten stehen, wie wir auf Feinde reagieren können, dann fällt mir auf, bei all diesen Versuchen steht immer das Ich im Mittelpunkt. Ich reagiere. Der Feind, der sieht mich an, ich bin vor seinen Augen und ihr wisst, Feindschaft ist ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Wie reagiere ich dann? Ich bin gefragt, ich bin angezählt. Und alles Irrwege, die Frage ist, was macht es besser? Zurück zu Psalm 23. Zurück zu 23. In Vers 5 ändert sich die Gesamtsituation des Psalms. Der Psalm geht ja los mit: Der Herr ist mein Hirte. Gott ist er ist der gute Hirt. Aber in Vers 5 ändert sich das. Da ist er nicht der gute Hirt, er ist der gute Wirt. Gut, nicht? Bin ich selber drauf gekommen. Aber ist auch richtig. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch. Selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Und, das hört sich an, als ob es der Friseur ist, aber das gehörte damals zum guten Wirten dazu, das Haupt mit Öl zu salben, mit einem duftenden, heute würden wir sagen, vielleicht Parfüm, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Also, was soll man angesichts von übermächtigen, nicht friedensbereiten Feinden bloß tun, wenn ich mir den Vers anschaue hier? Grundsätzlich nichts. Weil dreimal steht, dass du im Mittelpunkt dieses Psalms, dieses Verses speziell. Du, er deckt den Tisch, er salbt mit Öl, er füllt den Becher. Gott ist es. Gott steht im Mittelpunkt. Es sieht so aus, als ob der David, der diesen Psalm gedichtet hat, vollkommen passiv ist und eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Aber wenn man genauer hinsieht, dann bleibt für ihn doch einiges zu tun. Dieses Einige ist nur im Vergleich zu dem, was Gott tut, verschwindend gering, ganz wenig. Aber es ist doch wichtig, sich das vor Augen zu halten, was er dann zu tun hat. Und es sind eigentlich ganz selbstverständliche Dinge, denn wenn Gott es ist, der ihm den Tisch deckt, wenn er der Wirt ist, dann kann man nur sagen, dann ergibt sich daraus als erstes, hör auf die zu starren, die dir das Leben schwer machen. Hör auf deine Feinde zu starren, ihnen ein Übermaß an Aufmerksamkeit zu schenken. 80% eurer Aufmerksamkeit, wenn ihr Feinde habt, 80% eurer Aufmerksamkeit gehören diesen paar Leuten. Ihnen gehört euer Auge, ihnen gehört euer Ohr, ihnen gehört eure Gedanken, ihnen gehören eure Nächte. Wir wollen ja mit heiler Haut aus der Sache raus. Aber dann habe ich ja, wenn ich jetzt dem Feind meine Aufmerksamkeit schenke, dann habe ich den Wirt ja gar nicht mehr im Blick. Und das geht nicht. Ihn muss ich im Blick haben. Die verbliebenen 20% Aufmerksamkeit, so irgendwo am Rand meines Seefeldes, die reichen nicht. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Hören ist gut, aber wenn ich hören will, dann muss ich auch meine Lauscher ausgerichtet haben. Hör mal her. Hör mal her. Da muss ich aufhören, ständig nach dem Feind auf der Pirsch zu liegen. Es gibt dazu eine ganz, ganz tolle Geschichte von einer Frau, der das gelungen ist. Einer Frau aus dem Neuen Testament. Zufällig letzten Sonntag habe ich eine Predigt darüber gehört von dieser Frau. Die Geschichte geht so. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. In dieser Geschichte geht es auch um ein Gastmahl, nur eben, dass der Wirt zunächst einmal ein Pharisäer ist und der Gast ist Jesus. Aber dann dreht sich die ganze Geschichte und auf einmal wird Jesus zum Gastgeber für diese Frau. Die Frau ist der Gast. Sie ist eine Frau mit großen Fehlern und prompt hält man ihr diese Fehler vor. Sie hat Feinde, weil sie einen unmoralischen Lebenswandel hat. Es gab Menschen, die diese Fehler gegen sie verwenden, ihr also das Leben schwer machen. Und sie entdeckt dann aber eines Tages, es gibt einen, bei dem komme ich an, trotz meines unmoralischen Lebenswandels. Er weist mich nicht von vornherein zurück. Es ist Jesus und da will sie hin. Da kommt sie. Und sie will anbeten. Sie will, dadurch, dass sie ihm dieses teure Geschenk macht, der Preis war ein voller Jahreslohn eines Arbeiters, deutlich machen, dir gehört mein Leben. Der Rest meines Lebens ist dein Eigentum. Das ist Anbetung. Und in diesem Moment ist es ihr vollkommen egal, dass mindestens 20 Augenpaare voller Hass auf sie gerichtet sind und sie am liebsten vernichten und rausschmeißen wollen. Sie hat nur Jesus im Blick. Anbetung ist die höchste Form der Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit, die schenkt sie Jesus. Anbetung ist die höchste Form der Aufmerksamkeit. Sie erlebt im weiteren Verlauf natürlich die Feinde in Aktion, sofort eben die Einspruch. Sie erlebt den Hass in ihren Blicken, sie erlebt aber auch, wie Jesus ihr ihre Fehler vergibt, wie er ihr Wirt wird. Weiter heißt es im Text, dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, also dem Gastgeber, nicht dem Jünger, der Pharisäer, Hass erfüllt, rote Augen, dicken Hals, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus deckt ihr einen Tisch. Ein Tisch voller Sündenvergebung. Jesus tut beinahe alles in dieser Geschichte, aber eines tut die Frau. Ihre Feinde sind ihr angesichts von Jesus egal und alles Weitere überlässt sie ihm. Die Versuchung ist stark, auf die Feinde zu schauen, sehr stark sogar. Aber damit bleiben wir unfrei, kommen wir in Hörbereitschaft zu Jesus, werden wir sogar Anbeter, geben ihm die höchste Form der Anbetung, der Aufmerksamkeit. Was bleibt dem David noch zu tun? Was bleibt uns noch zu tun? Folge der Einladung des guten Wirts. Folge der Einladung Jesu haben wir miteinander gesungen gerade eben. Dass Jesus im Ort war, war eine nicht laut ausgesprochene Einladung an alle Sünder. Eine Einladung an die moralische Frau im ganz Speziellen. Eine Einladung, komm. Jede Predigt und jeder Gottesdienst, besonders das Abendmahl, ist eine Einladung. Gerade du, der du von Feinden umzingelt bist, Augenpaare, die sich in Hass auf dich richten, komm, erlebe den guten Wirt, schmecke und erlebe, es ist schon alles bereit. Allein dieser Vers ist die Einladung, komm zu Tisch. Bringen wir es zum Ausdruck im Satz, ja, Herr, danke, ich hab's gehört, ich komm. Seine Worte machen satt. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt, sagt Jesus. Deswegen auch die Aktion von Luca und seinen Freunden mit den Bibeln. Eine gute Idee anzufangen, ist die Bibel zu lesen. So zu lesen wie ein von Gott gedeckter Tisch. Ein Frühstück, ein gutes Frühstück in Ruhe am Morgen. Kommt. Reservieren wir ihm eine Zeit und einen Ort dafür. Wohnzimmer morgens um 6 oder was immer dich herausfordert. Es muss nicht viel sein. Vielleicht ein paar Sätze, die für dich zu einem Wort Gottes, zu einem Brot wird, mit einem guten Belag drauf. Wenn es eine Überforderung ist, es gibt Hilfen zum Bibellesen, die sind hier am Büchertisch erhältlich. Ich kann auch Ratschläge geben, kein Problem. Also, nicht mehr auf die Feinde schauen, und zweitens die Einladung des Wirts folgen. Und schließlich, iss und trink dich satt. Es reicht nicht, sich den Tisch anzuschauen. Boah, toller Tisch, biegt sich durch. Und das Öl und den Becher. Man muss zulangen. Alles Weitere dem Wirt dann überlassen. Alles, was in dem Vers passiert, hat etwas sehr, sehr Symbolisches. Da, dem kann man so ein bisschen so nachgehen. Der gedeckte Tisch, Ruhe im Sturm. Du deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Im Krieg, da deckt man keinen Tisch. Habt ihr mal so Soldaten im Schützengraben gesehen? Die müssen ja auch essen, ne? Ist klar. Aber wie geht denn da, decken die schön Tisch so? Mit Decke und Servietten und einer Kerze drauf? Nein. Da wird schnell was runtergeschlungen, weil man muss sofort bereit sein für den nächsten Angriff. Zur Erinnerung an die Flucht aus Ägypten essen die Israeliten das Pessach im Stehen oder vielleicht höchstens angelehnt und mit ungesäuerten Broten, um anzudeuten, das musste alles in großer Eile geschehen. Mitten in unserer Unruhe deckt nicht irgendein Verrückter, der auf eine seltsame Idee gekommen ist, einen Tisch, sondern Gott selber, er macht es. Er schenkt uns seinen Frieden. Bei ihm kommen unsere Seele zur Ruhe. Soll der Feind das ruhig sehen und sich wundern? Zweitens, Öl für das Haupt, Wiederherstellung der Ehre. Was bedeutet das schon, wenn er mein Haupt mit Öl salbt? Bedeutet heute gar nicht mehr so viel. Parfüm, na und? Aber damals sehr viel. Der Pharisäer hatte es unterlassen und hat dadurch so ein Stück, es war ein Schlag ins Gesicht, es war ein Stück Verachtung, dass er Jesus nicht das Haupt gesalbt hat. Jesus als VIP hätte es eigentlich bekommen müssen und nicht das Billigste, sondern was Anständiges. Das Hauptsalben, das war damals eine öffentliche Auszeichnung etwas ganz Besonderes. Und kann sein, dass ich aufgrund meiner Fehler in Frage gestellt werde, dass ich Feinde habe, und das ist auch vielleicht verständlich und nachvollziehbar. Aber Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. So rehabilitiert er die Frau. So, er hat keine Salbe in der Tasche, aber das ist praktisch seine Salbe für sie. Das kann man nicht riechen, aber man sieht es, wie sie rehabilitiert ist, wie sie dasteht als ein befreiter Mensch, ein angenommener Mensch. Wir können das gut gebrauchen, die Vergebung. Wir können das gut gebrauchen, die Rehabilitierung. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, schreibt Paulus an die Römer. Und das Dritte schließlich, überfließender Becher. Wie ging das noch in der Luther-Übersetzung mit dem Becher? Habt ihr es noch in Erinnerung? Das, da war ein bisschen anders, ein Tick anders. Das bis zum Rand, du schenkst mir voll ein, das ist viel zu schwach. Du schenkst mir voll ein, heißt ja bis zu dem Strich, ne, zu diesem Eichmaß da, 0,3 Liter oder was. Aber eigentlich steht da überfließend, bis zum Überfließen schenkst du mir ein. In der Bibel ein Symbol dafür, dass kein bisschen Durst mehr überbleibt. Gott geht der Nachschub nie aus. Wer seine Stimme hört, seiner Nacheinladung folgt, darf essen und trinken, bis er satt ist. Bis er wirklich... Was? Mein Becher fließt über, so ist es. Ja, das ist eine gute Übersetzung. Ja. Womit füllt er unseren Becher? Mit Freude. Ich habe dazu einen Satz gefunden aus dem Römerbrief, den ihr schon sehr oft gehört habt, weil ich den gerne als Segensspruch nehme am Ende des Gottesdienstes. Werde ich auch jetzt wieder machen, am Ende des Gottesdienstes. Nach der Genfer Übersetzung so: Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Also, unser Becher fließt über mit Freude, mit Friede. Beides steckt in diesem Wort drin. Und drittens mit Liebe. 1. Thessalonicher 3, Vers 12, wer es nachlesen möchte. Also das erste war Römer 15, 13. Das zweite jetzt 1. Thessalonicher 3, Vers 12. Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Da haben wir so ein überfließenden Becher. Und ich habe zum Schluss noch so einen kleinen Gedanken, der schon die Überleitung ist für nächsten Sonntag. Ein Gedanke dazu: Wenn ihr einen Besuch macht, woran erkennt ihr, dass es wieder Zeit ist zu gehen? Woran erkennt ihr das? Ah, gut, klasse. Ja, in unserer Kultur haben wir so ein paar Tricks, nicht? Also offen sagt man es ja nicht, das ist ja klar. Nur ganz selten. Wenn der Gastgeber auf die Uhr schaut, wenn er anfängt zu gähnen, wenn er beiläufig erwähnt, dass er morgen ganz früh was vorhat. Im Orient gab es die Sitte, dass ein Besucher, also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, die Nadja kann mich dann ja korrigieren, wenn es nicht mehr so ist. Sie kommt ja aus dem Orient. Also früher war es so, es war eine Sitte, dass ein Besucher immer Tasse Tee bekam. Ist auch, glaube ich, heute noch so. Und war sie leer, dann wurde sie einfach nachgeschenkt. Einfach so. Und immer wieder. Und solange nachgeschenkt wurde, wusste der Besucher, dass er gerne noch bleiben durfte. Aber wenn sie nicht mehr nachgeschenkt wurde, dann wusste er, jetzt ist es Zeit, sich auf den Weg zu machen und zu gehen. Wenn nun der Gastgeber den Gast sehr, sehr schätzte und gerne wollte, dass er recht lange bleibt und dass er sich auch gar keine Gedanken macht, wann er wieder zu gehen hat, ja, dass er sogar bei ihm übernachten kann, wenn es soll, dann füllte er seinen Becher so, dass es überfloss. Dann wusste der Gast, ach, ich darf bleiben. Ich brauche mir keine Gedanken machen, dass der mich rausschmeißt hier. So, was heißt das, wenn Gott das so macht? Das heißt doch, dann gibt er zu verstehen, wir sind etwas ganz Besonderes, eine besondere Spezies für ihn. Er will uns nicht mehr los sein. Und wir dürfen bleiben. Wir dürfen bleiben, solange wir wollen, ohne uns Gedanken zu machen. Wir dürfen bleiben, auch vor den Augen unserer Feinde. Aber wie gesagt, das leitet schon über zum nächsten Vers. Herzlich willkommen nächsten Sonntag hier im Gottesdienst. Amen.